Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Anhörung. Wir wissen nicht, wie viele Anhörungen wir noch haben werden, aber die ist natürlich ganz besonders, auch von besonderem Interesse. Deswegen gibt es jetzt auch ein paar Auftaktbilder für die ARD, die jetzt auch schon ihr Ende gefunden haben. Also die Spannung steigt, wo wir denn stattfinden. Jetzt können wir uns der Sache widmen. Ich begrüße alle sehr herzlich hier im Sitzungssaal, alle Gäste sehr herzlich. Viele kommen heute aus Wolfsburg, wie ich gesehen habe. Möglicherweise findet sich da auch ein Grund für. Ich begrüße auch sehr herzlich unseren Kollegen Michael Kellner als parlamentarischen Staatssekretär aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Und natürlich und ganz besonders begrüße ich die Sachverständigen, die heute Morgen Zeit für uns haben zu einem spannenden Thema, das nicht nur Wirtschaftspolitiker interessiert, sondern ich glaube auch viele Menschen in Deutschland, wie es weitergeht in der Automobilindustrie. An unserer heutigen Anhörung nehmen 7 Sachverständige teil, die ich wie folgt benennen kann. Das ist einmal Christiane Benner, erste Vorsitzende der IG Metall aus Frankfurt, Robert Drefnitzky oder Niki, bitte? Nitzki, genau, man weiß es nicht so genau, Projektleiter, Gewerkschaftsteam, regionales Transformationsnetzwerk für die Fahrzeug- und Zulieferindustrie Berlin-Brandenburg. Dann haben wir Herrn Professor Dudenhöfer, der allen schon länger bekannt ist. Er ist uns zugeschaltet. Guten Morgen, herzlich willkommen. Herr Professor Stefan Kolev, wissenschaftlicher Leiter, Ludwig-Erhard-Forum für Wirtschaft und Gesellschaft hier in Berlin. Hildegard Müller ist auch vielen bekannt als Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, gerade in letzter Zeit eigentlich sehr nachgefragt und deswegen auch bei uns, um ihre Expertise abzugeben. Thomas Schäfer ist auch bekannt, einer derjenigen, die sozusagen mit Wolfsburg in Verbindung gebracht werden, Mitglied im Vorstand der Volkswagen AG. Und dann haben wir noch Professor Helena Wisbert, Professorin für allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Automobilwirtschaft. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber das ist natürlich schön, eigentlich auch naheliegend. Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften aus Wolfsburg. Insofern allen ein herzliches Willkommen und vielen Dank für Ihre Bereitschaft, uns heute zur Verfügung zu stehen. Herzlich begrüße ich auch die Fachbeamten des Bundesministeriums, die ohnehin klug sind, aber bei solchen Anhörungen wahrscheinlich auch noch klüger werden. Und nicht zuletzt die erschienenen Gäste, wie ich das vorhin schon gemacht habe. Und allen auch, die uns live zugeschaltet sind. Diese Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen übertragen. Die Zuschauerquoten sind jetzt nicht so spektakulär wie bei anderen Sendungen, aber bei solchen Themen durchaus bemerkenswert. Sehr häufig. Im Übrigen kann man diese Sitzung dann später auch noch mal in der Mediathek sich ansehen, wenn man sie verpasst haben sollte, weil man um diese Zeit was anderes macht, als Anhörungen des Deutschen Bundestages zu verfolgen. Alle, die uns jetzt noch zugeschaltet sind, bitte ich auch an Ihre Stummschaltung zu denken und sie jetzt zu aktivieren, sonst hören wir möglicherweise, was bei Ihnen zu Hause passiert. Und das mag interessant sein, aber für uns jetzt nicht von vorrangigem Interesse. Die öffentliche Anhörung heute befasst sich mit der Vorlage der CDU-CSU. Es ist ein Antrag, den die Fraktion gestellt hat hier für den Ausschuss und für den Deutschen Bundestag. Unsere Automobilindustrie braucht eine Zukunft, den Industriestandort Deutschland wettbewerbsfähig machen. Das ist die Bundestagsdrucksache 20.12.963. Und zu Ablauf der heutigen Anhörung, meine Kolleginnen und Kollegen kennen das, aber ich möchte das für diejenigen, die vielleicht nicht so häufig bei Anhörungen hier im Deutschen Bundestag dabei sind, noch mal kurz erklären. Wir führen die Befragung unter Berücksichtigung des Stärkeverhältnisses hier der Fraktionen durch, wie sie sich nach der letzten Bundestagswahl ergeben haben. Und die Fragerunden werden sich über 1,5 Stunden erstrecken. Es bietet sich also an, wenn man möglichst viel erfahren will, dass sich sowohl die Fragenden als auch die Antwortenden möglichst kurz fassen. Die Fraktionen sind übereingekommen, dass wir pro Wortmeldung für eine Fraktion, und die wechseln sich dann immer ab, insgesamt 3 Minuten für Frage und Antwort Zeit haben. Also die logische Konsequenz ist, je kürzer die Frage, desto länger kann die Antwort sein. Die Antwort wird natürlich auch, wie Sie jetzt hoffentlich alle sehen können, auch eingeblendet. Herr Professor Dudenhöfer, Sie hoffentlich auch. Damit man auch bei den Antworten noch nicht, dann müssen wir das noch, das wird dann aber noch erfolgen. dann können Sie selbst sehen, wie viel Zeit Ihnen noch zur Verfügung steht. Jetzt ist es, glaube ich, gemacht worden. Jetzt müssten Sie es auch sehen können.
Ja, jetzt kann ich sehen.
Sehr gut. Und hören können wir Sie auch. Es läuft sehr gut. Ich habe noch auf Folgendes für die Kolleginnen und Kollegen hinzuweisen, auch wenn die mir zurzeit teilweise nicht zuhören. Wir haben auf den vollzogenen Wechsel von der Kollegin Zegman von den Grünen, den Austritt des Abgeordneten Spaniel aus der AfD-Fraktion und den Austritt des Abgeordneten Wissing aus der FDP eine andere Reihenfolge der Wortmeldungen, auch wenn wir teilweise Kollegen von der CDU-CSU nicht tun. Ja, genau. Deswegen sage ich es ja auch noch mal. Die erste Mahnung ist ohne Namensnennung der Fraktion. Die Reihenfolge der Worterteilung wurde dadurch neu berechnet. Im Ergebnis kommt die Fraktion der CDU-CSU mit 8 Fragebeiträgen einmal mehr zum Zuge und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit 4 Fragebeiträgen einmal weniger, als wir das gewohnt sind. Durch diese Änderung, wir haben ja ein überschaubares, aber nicht ganz einfaches Verfahren, um das festzustellen. St. Lab Skapers heißt das, glaube ich, und infolgedessen hat sich das so neu errechnet. Die abschließende Bitte bei der Anhörung jetzt. Bitte nennen Sie immer den Namen des Sachverständigen, an den die Frage geht, damit auch das Protokoll das entsprechend vermerken kann. Und angesichts der Kürze unseres Verfahrens, also das geht jetzt wirklich jetzt nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, selbst das hört keiner. Also ich meine, wir haben jetzt hier eine öffentliche Sitzung und ich wäre wirklich dankbar, wenn wir auch bei den einleitenden Worten zuhören können. So, und die Eingangsstatements werden wir heute nicht hören und das machen wir sonst auch nicht, weil die Zeit besser zu nutzen ist durch die Beantwortung von Fragen, als dass wir grundsätzlich irgendwas hören, was wir vorher ohnehin auch teilweise schriftlich schon bekommen haben. Von der Anhörung wird ein Wortprotokoll erfüllt und erstellt und deswegen können wir jetzt auch beginnen mit der Fragerunde und als erstes hat das Wort der Kollege Bernd Westphal von der SPD.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Staatssekretär, meine sehr verehrten Damen und Herren Sachverständigen. Vielen Dank, dass Sie uns heute Morgen zur Verfügung stehen. Meine erste Frage geht an Frau Benner. Welche politischen Rahmenbedingungen sind notwendig, damit wir für die deutsche Automobilindustrie die Standorte auslasten und Werksschließungen verhindern?
Das war mal eine ordentliche kurze Frage. Bitte schön.
Vielen Dank für die Frage. Die Situation der Beschäftigten in der Automobilindustrie und in der Automobilzulieferindustrie treibt uns als IG Metall natürlich enorm um. Wir haben Vorschläge gemacht als IG Metall für den Hochlauf von Elektromobilität. Wir finden die Debatten, die wir im Moment haben, über Zieleverschiebungen, alternative Kraftstoffe, E-Fuels sehr, ich sag mal, sehr verwirrend und verunsichernd. Wir sind der Meinung, wir müssen uns konzentrieren auf Maßnahmen. Die haben wir ja auch in unserer schriftlichen Stellungnahme angegeben. Das heißt, stärker zu schauen, wie wir eben für gewerbliche Elektromobilität, aber auch für private Nutzung, wie wir dort Unterstützung organisieren können. Wir haben dort konkrete Vorschläge gemacht, die sicherlich auch noch mal vom VDA und auch von VW vorgetragen werden. Das heißt, darauf zu setzen, dass wir einen Hochlauf an Elektromobilität bekommen. Wir haben bereits vor 6 Jahren Studien angestellt. Wir wissen genau, was es für Arbeitsplätze bedeutet. Wir haben das alles errechnet in ELAB-Studien, haben aber nicht damit gerechnet, dass die Förderung eingestellt wurde im Dezember des letzten Jahres, wie sich der chinesische Markt entwickelt. Wir haben veränderte Umfeldbedingungen, deswegen stärkere Unterstützung, Förderung für den Kauf, Ladeinfrastruktur ausbauen, Ladestrom günstiger machen, berechenbar machen, weiterhin Transformationsnetzwerke stärken, regionale, die wir haben, 27 in Deutschland, die weiterlaufen lassen, nämlich dass wir die Transformation von Arbeitsplätzen gut organisiert bekommen. Weiterhin Förderung von Batterientechnologie, weiterhin Produktion von Batterien in Deutschland und in Europa, Resilienzstärken auch im Bereich der Halbleiterindustrie von China. Das heißt, wir brauchen ein Ökosystem für diesen Bereich. weitere arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die uns einen Transfer von Arbeit in Arbeit ermöglichen, wie wir es zum Teil in einigen Städten und Regionen auch schon umgesetzt haben, beispielsweise bei Continental in Gifhorn, wo wir Menschen vermittelt haben in neue Arbeitsplätze. Wir haben diese Themen als IG Metall sehr, sehr stark auf dem Schirm. Wir haben praktische Lösungsansätze. Wir brauchen aber definitiv eine Rahmung, und das meint die Themen der Infrastruktur, und kein Nachlassen bei den Investitionen in den Bereich zum Beispiel Batterien. Und weiter, das ist eine Aufgabe in den Unternehmen beim Thema Software Defined Vehicle.
Vielen
das ist
Dank.
Natürlich entscheidend.
War vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil wenn die Zahl rot wird, dann sind sie über der Zeit. Und deswegen ist der Hinweis vielleicht, dass man da hochguckt und sich. Kein Vorwurf. Vielen Dank für Ihre Stellungnahme, Frau Benner. Ja, genau. Vielleicht hatte ich das nicht gesagt. Schön, dass Sie ein bisschen überzogen haben. Dann konnten wir das, jetzt.
Ich wollte lieber Sie anschauen, Herr Vorsitzender.
Ja, jetzt werden Sie auch noch charmant. Also, Sie können jederzeit überziehen jetzt. Ja? Okay, lassen wir das jetzt mal. Aber ein bisschen Fröhlichkeit in diesen Zeiten ist ja auch nicht schlecht. So, jetzt kommen wir mal wieder zum ernsten Thema. Tilman Kuban für die CDU-CSU.
Herr Vorsitzender, Herr Staatssekretär, ich schließe mich dem Dank des Kollegen Westphals an, dass Sie hier sind, liebe Sachverständige. Meine erste Frage geht an Frau Müller. Wir müssen nicht um den heißen Brei rumreden. Die Lage der Automobilindustrie braucht in der Tat politische Maßnahmen und braucht eben auch Reformen, ob das Volkswagen, BMW, bei den Herstellern, ob das die Zulieferer, Conti, ZF, kann man ja die Reihe lang sprechen. Von daher würde mich als erstes interessieren, welche drei konkreten politischen Maßnahmen sehen Sie, die notwendig sind auf der deutschen Ebene wie auch auf der europäischen Ebene?
Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Einladung, die Fragen. In der Tat haben wir eine wirklich äußerst drängende Situation. Und bevor ich zu den Maßnahmen komme, möchte ich vielleicht noch mal sagen, dass wir den Blick natürlich zu Recht auf große Unternehmen richten, aber insbesondere auch den industriellen Mittelstand nicht aus den Augen verlieren sollen, wo es erhebliche Probleme gibt, die auch alleine durch die Transformation von der Elektromobilität oder zur Elektromobilität hin ohnehin vor enormen Transformationsthemen stehen, auch was die Wertschöpfungstiefe angeht, den Wegfall von Arbeitsplätzen und andere. Wir haben dazu vor kurzem auch eine Studie gemacht, und ich rate auch in der Frage der Analyse der Situation immer auch auf diese Gruppe noch mal gesondert mit hinzuschauen, denn sie macht uns große Sorgen, denn für jedes zweite Unternehmen, auch des automobilen Mittelstandes, liegt bisher der wirtschaftliche Jahresverlauf hinter den Erwartungen. Das hat erhebliche Auswirkungen auf die Investitionsfähigkeit, sowohl am Standort als auch insgesamt. Und nur 5% der Unternehmen konnten die Erwartungen übertreffen. Die Ausblicke fürs nächste Jahr sind angesichts auch fehlender Rahmenbedingungen weiter erheblich getrübt. Und deshalb erwarten die meisten Unternehmen, dass sich die wirtschaftliche Lage für sie weiter verschlechtern wird. Und das Polster der letzten Jahre, wenn es denn jemals vorhanden war, ist aufgezehrt. Das ist in der Transformation und alles. Ich glaube, die Frage der Situationsbehebung geht in Berlin und in Brüssel, wenn ich das so sagen darf, schon auch Hand in Hand. Wir brauchen eine stärkere Europäische Union, die sich bei Gemeinschaftsthemen stark macht, aber nicht innereuropäischen Verlagerungswettbewerb macht, wie zum Beispiel bei der Batterieverordnung oder anderem. Aktuell in dieser wir leben in einer geopolitisch sich immer weiter zuspitzenden Herausforderung. Wenn wir als deutsche exportorientierte Industrie mit 70% der Arbeitsplätze im Export hier agieren wollen, müssen wir handeln. Das Wichtigste sind konkurrenzfähige Energiepreise. Als allererstes und wichtigstes Thema einen konsequenten Bürokratieabbau. Mario Draghi hat klar analysiert, das Konzept der überbordenden Regulierung ist gescheitert. Wir brauchen also hier einen konsequenten Bürokratieabbau, Doppelregulierung, die wir auch in Berlin und Brüssel haben, zu vermeiden. Als vordringlichstes Thema ist Infrastrukturinvestitionen, die auch das Verbrauchervertrauen herstellen können, Ladeinfrastrukturen, begleitenden Stromnetzausbau und am Ende des Tages natürlich auch die Frage, welche Rahmen über Handels- und Rohstoffabkommen werden gesetzt. Wir brauchen die Autarkie in diesen Bereichen, und deshalb würde ich das als die Hauptthemen nennen. Steuerliche Forschungsmaßnahmen und anderes sind sehr hilfreich, und deshalb braucht die Wirtschaft jetzt auch einen Hinweis. 10 Sekunden. Ich kann beides, den Vorsitzenden angucken und die Uhr. Deshalb ist jetzt die entscheidende Frage, was geht schnell noch, was geht nicht mehr und welche Perspektiven werden da aufgebaut?
Ja, vielen Dank dafür für alle weiteren Sachverständigen. Sie müssen den Vorsitzenden nicht angucken. Gucken Sie lieber auf die Zeit, wenn Sie sich entscheiden müssen. Chantal Kopf hat das Wort.
Danke, Herr Vorsitzender, und auch von mir einen herzlichen Dank an alle Sachverständigen. Ich möchte an Frau Professor Wispert eine Frage zu den politischen Leitplanken für den Hochlauf der Elektromobilität adressieren. Wir wollen natürlich, dass dieser gelingt und dass die Autos auch in Deutschland und Europa produziert werden. Und dafür brauchen wir Planungssicherheit für die Industrie, verlässliche Politik. Und wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die Debatte um die Abschwächung der CO2-Flottengrenzwerte und die Debatte um den fossilen Verbrennungsmotor?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Zur öffentlichen Debatte sehe ich das folgendermaßen. Es hat nicht geholfen, eben ja die Akzeptanz von Elektromobilität zu fördern. Und das sehen wir ja eben auch an den eingebrochenen Neuzulassungen. Und es ist wichtig, sowohl also die Abschaffung der CO2-Grenzwerte und auch das vermeintliche Verbrenner-Aus zurückzunehmen, ist nicht förderlich für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie und ist eben natürlich auch nicht förderlich für die Erreichung der Umweltschutzziele. Weil erstmal zur Wettbewerbsfähigkeit, ich glaube, darum geht es heute im besonderen Maße. Die deutsche Automobilindustrie ist sehr stark abhängig von dem Erfolg auf dem chinesischen Automobilmarkt, der größte Automobilmarkt weltweit und der größte Automobilmarkt für die Elektroautos, sowohl Hybridautos als auch die rein Elektroautos. Und dazu muss der deutsche Automobilstandort die Entwicklungsleistung eben mittragen, den Fokus auf die Elektromobilität mittragen, damit eben auch dieses Geschäftsmodell der Elektromobilität fliegt. Weil es sind hohe Produktionszahlen notwendig, hohe Stückzahlen notwendig, um Skaleneffekte zu realisieren. Und dazu sind eben der Erfolg auf dem chinesischen Markt genauso wichtig wie eben auch der Erfolg hier in der Europäischen Union. Und sollte jetzt eben diese Planungssicherheit wegfallen, dann steht es eben auch auf dem Spiel, den Transformationsprozess weiterzutreiben, insbesondere für Automobilhersteller, die schon sehr weit in der Transformation sind, die also schon einen hohen Anteil an Elektroautos in ihrem Produktportfolio und am Absatz haben. Und dann würde eben die Neuzulassungen würden dann eben noch stärker einbrechen, auch hier in Deutschland, auch in der Europäischen Union. Und das würde eben diesen Transformationsprozess auf ganzer Linie dann eben behindern. Deswegen also klare Vorgaben, auch nochmal ein klares Bekenntnis zur Elektromobilität, zum Hochlauf der Elektromobilität, auch hier in Deutschland und auch zu dem Ziel der 15 Millionen Elektroautos auf Deutschlands Straßen im Jahr 2030. Und die Flottengrenzwerte sehe ich hier als wichtigen Meilenstein dann auf dem Weg dahin.
Herzlichen Dank. Voll in der Zeit, liebe Frau Professorin Wispert. Jetzt haben wir für die FDP die Kollegin Nicole Bauer.
Ja, vielen Dank auch erstmal von meiner Seite an alle Sachverständigerinnen und Sachverständige für Ihr Kommen und dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier nach Berlin zu kommen in unseren Wirtschaftsausschuss. Ich möchte meine erste Frage an den Professor Dr. Kohleff richten. Herr Professor Dr. Kohleff, es ist ja bekannt dafür, dass wir aktuell leider eine schwächelnde Standortpolitik haben, dass Wettbewerbsfähigkeit auch in Gefahr ist zum Teil. Welche Möglichkeiten sehen Sie in der Technologieoffenheit und in der Möglichkeit, unternehmerisches Handeln am Markt auch zu etablieren und weiterhin am Weltmarkt auch dann umzusetzen? Und welche Rolle spielen dabei auch die CO2-Flottengrenzwerte? Vielen Dank.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Sehr geehrte Frau Bauer, ich sitze etwas ungünstig, aber ich hoffe, Sie sehen es. Genau, ich mache es Frau Bernach nach und schaue nach vorne. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich meine, zunächst mal sollten wir, glaube ich, festhalten, dass wir diese Debatte nicht in einem abstrakten Zeitpunkt führen, sondern in einem Zeitpunkt, in dem nicht nur die Automobilindustrie, sondern das ganze Land in einer Vertrauenskrise steckt. Und ich glaube, deswegen sollten wir die politischen Maßnahmen, die wir heute diskutieren, auch im Kontext dieser allgemeinen Krise sehen. Und ich glaube, wenn wir eine Woche zurückblicken und auf das Aus der Koalition schauen, sind da zwei Paradigmen geclasht, die, finde ich, auch in allen Stellungnahmen sich heute wiederfinden. Nämlich betreiben wir auch Ordnungspolitik, also versuchen wir mühsam die Regeln, die Rahmenbedingungen für alle zu verbessern, oder betreiben wir Industriepolitik, indem wir einer Industrie oder einigen wenigen Spieler sehr viel geben auf Lasten aller anderen. Und ich glaube, unabhängig davon, wie wir zur Schuldenbremse stehen sollten wir uns bei allem, was wir heute der Automobilindustrie hier zugestehen, uns vergegenwärtigen, dass der fiskalische Spielraum immer beschränkt sein wird. Und Ihre Frage nach den allgemeinen Standortbedingungen kann man einfach nur damit beantworten, dass die sehr bescheiden sind und dass allein der ordnungspolitische Neustart des Landes, den wir hoffentlich alle wollen, sehr viel fiskalische Ressourcen und sehr viel politische Energie verschlingen wird. Und deswegen sollten wir, glaube ich, gucken, was davon tut der Autoindustrie gut und was wären sozusagen auch nochmal spezifische Maßnahmen für die Autoindustrie. Aber mein Schwerpunkt heute wäre zu sagen, wir haben es mit einem problematischen Standort zu tun. Er ist für die Autoindustrie nicht attraktiv und deswegen müssten wir da eben schauen. Technologieoffenheit bedeutet aus meiner Sicht schlicht und einfach, dass wir hier im Raum nicht wissen, ob es eine Technologie im Singular geben wird oder rein Technologie-Mix in 10 oder 15 Jahren. Und ob es den Fortschritt in eine Richtung gibt oder viele, viele Fortschritte, der in verschiedenen Marktsegmenten, bei verschiedenen Modellen, in verschiedenen Weltregionen zu unterschiedlichen Technologieansammlungen führen wird. Und ich glaube, da sollten wir uns nicht anmaßen, das zu wissen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Professor Kulev. Und für die AfD hat jetzt das Wort der Kollege Leif-Erik Holm.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch von meiner Fraktion und herzlichen Dank, dass Sie uns heute hier mit Rat und Tat zur Seite stehen. Meine Frage geht auch an Professor Dr. Kulev. Sie können da im Prinzip gleich fortsetzen. Auch aus unserer Sicht ist es wichtig, dass wir eine verbesserte Ordnungspolitik, also einen guten Rahmen schaffen für alle, statt nur Industriepolitik für wenige zu betreiben. Sie haben das Thema Flottengrenzwerte schon kurz tangiert. Vielleicht könnten Sie da noch ein bisschen weiter ausführen. Was halten Sie von der Verschärfung der Flottengrenzwerte, die jetzt ja kommen wird? Und was sagen Sie zu den weiteren Ideen, dass es wieder neue Prämien für die Autoindustrie geben soll? Dankeschön.
Vielen Dank für die Frage. Zunächst einmal sollten wir auch da eben überlegen, wo investieren wir die politische Energie. Wir müssen bedenken, dass der Automobilsektor 2027, wenn es denn so kommt, die polnische Ratspräsidentschaft, die ab dem 1. Januar kommt, hat angekündigt, dass es da Widerstände geben mag. Aber geplantermaßen sollte ja der Automobilsektor ab 2027 in das ETS2-System einbezogen werden. Und das ist für Ökonomen, ich würde sagen, jeglicher ideologischer oder methodologischer Ausrichtung das klimapolitische Mittel der Wahl. Also wenn wir es eben geschafft haben, in der Tat 2027 den Verkehrssektor in Europa in das ETS2-System einzubeziehen, haben wir ein sehr kluges Mittel, um eben die Emissionen dieses Sektors zu bepreisen, wie wir das ansonsten auch bereits in anderen Sektoren tun. Und damit stellt sich in der Tat die Frage, sind die Flottengrenzwerte oder eben auch die Sektorziele zielführend, die aus einer Zeit kommen, als wir eben diese ambitionierten Planungen wie ETS2 noch nicht hatten. Deswegen würde ich eindeutig sagen, wir sollten unsere klimapolitischen Ziele auch als Automobilindustrie, auch als Vertreter der Automobilindustrie darin investieren, das ETS2 stark zu machen, denn es wird es schwer haben. Das bedeutet auch, aus den Emissionserlösen, die wir in Zertifikatehandel entstehen, nicht allzu viel rausnehmen und damit Industriepolitik machen, sondern versuchen mit Klimageld das an die Bürger zurückzugeben, denn Zertifikate machen das Leben teurer und da müssen wir eben kompensieren. Das sozusagen vielleicht als zentrale Antwort auf Ihre Frage. Prämie werden wir wahrscheinlich sehr kontrovers diskutieren. Ich glaube, dass wir alle fiskalischen Ressourcen, die wir haben, in die Angebotssituation am Standort investieren sollten und nicht, bei allem Respekt für die Größe des deutschen Marktes, nicht in Nachfrage auf diesem Markt. Die Prämie, also die Gelder, die wir für die Prämie nehmen könnten, sollten wir lieber in bessere Standortbedingungen investieren, als eben auf ein Strohfeuer oder vielleicht sogar eine langfristige Finanzierung von Elektromobilität auf der Nachfrageseite zu investieren. Vielen Dank.
Dankeschön. Wir kommen zurück zur SPD. Und damit zu Bernd Westphal.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Schäfer. Sie verantworten den Markenbereich bei VW im Konzern. Und das ist ja nun eine große Modellpalette auch mit vielen Autos, die an deutschen Standorten hergestellt werden. Wie bewerten Sie die Rahmenbedingungen für gerade den Bereich von VW, für diese Marken? Und was würden Sie empfehlen, welche Rahmenbedingungen wir jetzt brauchen, um Standorte auszulasten und Arbeitsplätze zu sichern?
Ja, vielen Dank, Herr Westphal. Der Hochlauf der Elektromobilität macht uns natürlich am meisten zu schaffen, weil wir aufgrund der 2018er Vorausschau und in Vereinbarungen haben wir erheblich investiert in vor allem große Werke, die jetzt voll elektrifiziert sind, wie in Emden oder in Zwickau, aber auch in Wolfsburg in unserem Kernwerk, sodass wir jetzt mit Auslastungsschwierigkeiten zu kämpfen haben. Wir sehen auf der einen Seite den Marktbedarf nicht mehr in der Größenordnung. Der Gesamtmarkt in Europa ist deutlich zurückgegangen. Es sind 2,5 Millionen Fahrzeuge pro Jahr aus dem System. Aktuell, das sind für uns mit einem Marktanteil von im Konzern von fast einem Viertel, sind fast 500.000 Autos, die in der Kapazität jetzt nicht mehr erforderlich sind. Parallel dazu kommen mit den Flottengrenzwerten ab 2025 insbesondere eben der Bedarf, diese aktuelle Verkaufszahlen, die wir in den jetzt schon sehr mühsam uns erarbeiten, nochmal zu verdoppeln. Also 2025 wird ein sehr kritisches Jahr, wenn das Thema Flottengesetzgebung nicht nochmal in eine Revision geht. Wir können nicht permanent gegen den Marktbedarf Fahrzeuge in den Markt schieben. Das ist ruinös. Oder es endet in einem ruinösen Preiskampf, den wir ja auch in China bereits gesehen haben. Also der Weg muss ein Stück weit nach vorne gehen. Der Bedarf wieder stützen, das heißt Restwerte, das heißt das Thema auch in der Debatte, in der Öffentlichkeit jetzt mal aufhören, von dieser Technologieoffenheit abzulenken, sondern den Weg nach vorne. Wir haben alle als Autohersteller in Deutschland erheblich in die Elektromobilität investiert und der Weg geht nach vorne. Ja, und deswegen geht es natürlich um Energie, Strompreise, Ladeinfrastruktur, alles, was bisher schon genannt wurde. Ich wiederhole das jetzt nicht nochmal alles. Wir müssen aber jetzt Sicherheit in den Regularien haben und auch nach vorne den Bedarf doch wieder anheizen, dass sonst gelingt das im Hochlauf nicht.
Dankeschön. Julia Klöckner für die CDU.
Ich bedanke mich auch bei Ihnen allen, dass Sie uns zur Verfügung heute hier stehen. Und die Automobilindustrie ist ja für uns eine derart wichtige Branche für unseren Wohlstand, für Wachstum und deshalb auch diese Anhörung heute hier. Meine Frage geht an die Präsidentin, Frau Hildegard Müller, einmal zum Thema CO2-Flottenregulierung. Es gibt ja verschiedene Thesen, dass man sagt, jetzt braucht man Verlässlichkeit, egal wie valide das Ziel ist. Steht Verlässlichkeit oder Einhalten von einem Ziel, das vielleicht überprüft, ins Wanken kommt, steht das höher oder sollte man flexibel sein und auch schauen, ob die Ziele, die man sich politisch gesetzt hat, realistisch auch einzuhalten sind? Können Sie uns dazu was sagen? Und damit verbunden, weil es ja auch um das Thema Hochlauf der Elektromobilität geht, wie beurteilen Sie den Ausbau, den Stand der dazugehörigen und notwendigen Infrastruktur? Auch das gehört zu einer realistischen Einschätzung der Praxis dazu.
Ich glaube, für eine Zielerreichung sind alle gefordert und es ist nicht damit getan, immer weiter nur an Zielvorstellungen festzuhalten, aber die entscheidenden Rahmenbedingungen nicht zu machen. Die Autoindustrie ist gefordert, gute Autos anzubieten. Wir bauen zurzeit rund 130 rein elektrische Autos, investieren in den nächsten 4 Jahren 280 Milliarden Euro in die Transformation, Elektromobilität, neue Antriebe und rund 130 Milliarden Euro in den Werksumbau. Es ist ein klares Versprechen in die Zukunft dieses Weges. Die Frage aber, ob die politischen Rahmenbedingungen in diesem gleichen Maße mithalten und sich entwickeln, gehört natürlich auch dazu, wenn es am Ende des Tages darum geht, die Zielerreichung auch wirklich sicherstellen zu können. Das Hin und Her mit Förderprämien hat zu massiver Verbraucherverunsicherung geführt. Die konjunkturellen Effekte hat Herr Schäfer gerade schon genannt. Wir haben erhebliche Einflüsse auch durch geopolitische Veränderungen, Situationen, die auch den Markt unter Druck setzen, die auch dazu führen, dass die Menschen konjunkturell generell zurückhaltend sind bei großen Anschaffungen. Nur so erklären sich ja auch, dass wir mit den Absatzzahlen insgesamt noch unter den Vor-Corona-Zahlen von 2019 halt stehen. Und deshalb finde ich, wenn das System erfolgreich gelingen muss, ist jetzt nicht eine Frage immer nur Verbrenner aus, ja, nein, Einhaltung von Zielwerten, ja, nein, sondern Erreichbarkeiten. Und bei den Erreichbarkeiten gibt es halt klare Themen, die gemacht werden müssen. Und wenn ich jetzt auch mit Blick auf die Zeit nur einen Schwerpunkt noch mal setzen möchte, dann ist das der Ausbau der Ladeinfrastruktur, die Ladestrompreise bis zu 90 Cent pro Kilowattstunde ist abschreckend, Steuern, Abgaben, Umlagen auf den Ladestrompreisen. Wenn Sie nachts Ihr Auto umparken müssen, weil Sie sonst Strafzahlungen machen, ist das absurd. Wenn wir nicht die ausreichenden Stromnetze haben, ich will auch den Blick auch ausdrücklich auf die Nutzfahrzeuge richten. Wir haben rund 30% der CO2-Emissionen im Nutzfahrzeugbereich. Auf der IAA Transportation könnten wir eindrucksvoll beweisen, dass die Flotten wirklich da sind, serienreif sind, vom kleinen, kurzen Transport bis zu den Longhauls und alles. Wenn dann aber eine Spedition 6 bis 8 Jahre Anschlusszeit für einen Betriebshof bekommt, wer ist jetzt verantwortlich dafür, dass die Flottengrenzwerte nicht eingehalten werden können? Milliarden Strafzahlungen belasten die Investitionstätigkeit Und deshalb finde ich, muss die Verantwortlichkeit gemeinsam adjustiert werden.
Vielen Dank. Sebastian Rudolph.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Staatssekretär, Frau Benner. Ich würde mal auf den weltweiten Absatzmarkt des Verbrenners und die perspektivische Entwicklung gucken wollen. Wie bewertet denn die IG Metall da die Zukunftsprognosen in der Welt und spielt vor dem Hintergrund zum Beispiel des großen E-Hochlaufs in China das sogenannte Verbrenner aus 2035 eigentlich eine Rolle oder regelt das nicht der Markt, wenn ich es mal provokativ formulieren darf?
Wir sind der Meinung, dass die Zukunft elektrisch fahren wird, dass wir, wenn wir, ich sag mal, nicht genau die Rahmenbedingungen schaffen, die gerade aufgeführt worden sind, dass wir Gefahr laufen, dass Europa und Deutschland als starkes, gerade Deutschland als starkes Automobilland an Wettbewerbsmöglichkeiten verlieren wird gegenüber China. Auch aufgrund der Zollpolitik. Da haben wir uns als IG Metall eindeutig positioniert, dass wir das abgelehnt haben. Und wenn man jetzt auch noch mal die Entwicklung in den USA sieht, wenn dort auch mit Zöllen agiert wird. Das heißt, wir müssen wirklich auf den Kurs, elektrisch hochzufahren, eindeutig setzen und brauchen dafür die Rahmenbedingungen, die dargestellt worden sind. Wir haben, wenn wir 50% Neuzulassungen in China sind, Elektro. 90% der Zulassungen in den skandinavischen Ländern gehen auf Elektro. Das heißt, wir müssen diesen Kurs weiter konsequent fahren, brauchen aber eine Verbesserung der Rahmenbedingungen. Und deshalb sagen wir auch, wir werden in Deutschland nicht weiterkommen, wenn wir nicht beherzt investieren, auch in diese Rahmenbedingungen. Und das ist gerade eine, finde ich, sehr politisch sehr schwierige Debatte, die wir hier haben. Und wir können nur alle Parteien, auch vor dem Hintergrund der Neuwahlen, aber dazu auffordern, dass wir da klare Ziele, uns auf Ziele verständigen, wie wir industriepolitisch eine Stärkung in Deutschland erreichen können. Und dafür braucht es unserer Meinung nach Sonderaufwendung, Sondervermögen, Veränderung der Schuldenbremse. Ist mir jetzt ehrlich gesagt Wumpe, weil die Autoindustrie selbst mit der Zulieferindustrie wird es alleine nicht stemmen, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Und wir dürfen keine Verunsicherung der Konsumierenden auch machen und, ich sag mal, Nebelkerzen werfen mit den ganzen Themenstellungen, Technologieoffenheit, wie gehen wir an die Ziele dran, weichen wir die auf. Also unserer Meinung nach würde das ein Chaos verursachen, sondern wir brauchen wirklich eine Planbarkeit für die Unternehmen und auch für die Verbraucher und Verbraucherinnen. Und der IG Metall geht es nicht um Einmaleffekte, um das mal zu sagen, durch irgendwelche neuen Kaufanreize, sondern sehr systematisch um degressive Steuermodelle, die den Konsum auch von Elektromobilität noch mal anreizen können. Und wir brauchen Finanzierungsmöglichkeiten für unsere Zulieferindustrie. Darüber müssten wir auch reden.
Vielen Dank, Frau Benner. Und das Wort hat Tilman Kuban für die CDU-CSU.
Ja, vielen herzlichen Dank. Meine Frage geht an Herrn Professor Dudenhöfer. Sie haben nach dem Automobilgipfel davon gesprochen, im Interview, dass die E-Mobilität in Deutschland von Robert Habeck in den Graben gefahren worden sei. Da würde mich interessieren, Sie haben das bezogen auf die Förderstopps. Jetzt sprechen wir hier auch schon wieder über die nächste Kaufprämie. Da würde mich Ihrerseits interessieren, inwieweit Sie meinen, dass so eine neue Kaufprämie die Nachfrage in Deutschland nachhaltig stimulieren würde.
Ja, danke. Sie müssen mir die Uhr zeigen, ne? Nur als Information, ich sehe die nicht. Also,
notfalls, was Habeck gemacht rufe ich hat. Dazwischen.
Bitte?
Ich kann Sie nicht. Rufe ich dazwischen, aber Sie haben ja 10 Sekunden mehr.
Okay. Was Habeck gemacht hat, war zuerst 2023 die Plug-in-Hybride zerstört, indem er über Nacht einfach die Subventionen rausgenommen hat. Die Plug-in-Hybride sind eine wichtige Brückenstrategie, die immer stärker kommt, auch in China. Also das hat er direkt mal kaputt gemacht. Und das Zweite, was er kaputt gemacht hat, war dann vor Weihnachten letztes Jahr, dass er gesagt hat, okay, und die Förderung auch für die BEVs, die geht völlig weg. Und was ist passiert, was alle erwartet haben? Das Ding ist in den Karren gefahren, in den Graben gefahren. Und es ist sehr schwer, wieder aus dem Graben rauszuholen, weil die Argumente, die eben genannt worden sind, wir brauchen zwar eine Prämie, aber eine Prämie plus X. Wir brauchen Glaubwürdigkeit von der Politik und nicht gleichzeitig das Gerede von der Technologieoffenheit, die natürlich die Kunden wieder zurückgehen lässt zum Verbrenner. Nicht die Blütenträume von den Synfuels, die keiner wirklich darstellen kann. Das ist das eine Thema, was wir haben. Also wir brauchen, wenn wir das machen wollen, Prämie plus X. Und was soll das jetzt, Batteriefabriken zu subventionieren, wenn keine Batterien verkauft werden? Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist eben angesprochen worden, wo werden denn Elektroautos verkauft? In dem Jahr mehr als 10 Millionen, mehr als 10 Millionen New Energy Vehicles in China. China ist der Markt für das Elektroauto. 50% Plug-in, 50% BEV. Was wir sehen, ist, dass wir viel zu weit von China weg sind. Das, was die EU-Kommission gemacht hat mit den Zöllen, ist katastrophal für uns. Wir brauchen den Austausch mit China. Und in China ist es nicht nur und bei uns nicht nur das Elektromobilitätsgeschäft. Das Auto der Zukunft ist softwaregetrieben. Die Software findet in China statt. Wir brauchen eine viel stärkere Orientierung, Zusammenarbeit mit China und keinen Konflikt mit China. Je stärker wir in Konflikt mit China reingehen und uns an Trump anlehnen, umso größer werden wir langfristig Verluste erzeugen in der Automobilindustrie. Die Jobs wandern ab, wenn wir nicht aufpassen, und dann sind sie langfristig weg.
Herzlichen Dank, Herr Professor Dudenhöfer. Und die Kollegin Sandra Detzer für Bündnis 90 Die Grünen bekommt jetzt das Wort.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank, liebe ExpertInnen, dass Sie zur Verfügung stehen. Ich will beim Thema China bleiben und meine Frage geht an Herrn Schäfer. Wir wissen, dass die deutsche Automobilindustrie extrem exportorientiert ist. Und insbesondere das Beispiel VW zeigt ja auch, dass China, man sagt so schön, die Cash-Cow sozusagen war in der Vergangenheit. Wir befürchten, dass diese alten Zeiten nie wiederkommen werden. Deswegen am konkreten Beispiel Ihres Unternehmens, welche Perspektive haben Sie auf den chinesischen Markt? Und wie erwarten Sie die Revenue-Anteile global?
Ja, vielen Dank, Frau Pilzer. Also wir haben für die Marke VW Pkw natürlich eine besondere Situation, weil wir aus China nicht exportieren. Wir sind in China hoch lokalisiert und industrialisiert mit seit über 40 Jahren mit mittlerweile über 40 Werken. Also wir sind zu nahezu 100% lokalisiert in China. Deswegen ist dieser Export nach China war für uns eigentlich nur im Ausnahmegeschäft. Das hat für den Konzern ist das natürlich anders mit den anderen Marken, Porsche, Audi und so weiter, in Luxusmarken. Aber für Marke VW Pkw ist das ein anderes Geschäft. Wir sind vor Ort, gehen wir den technologischen Wandel mit. Es gibt auch keinen Grund, so wie wir dort lokalisiert sind, dass wir in China nicht diesen Speed und diese Tiefe und Technologie mithalten können. Wir haben die gleichen Arbeitskosten in China wie alle anderen. Also wir haben jetzt dort nochmal aufgesetzt, auch mit Partnerschaften, wie wir in China weitermachen. Wir werden auch in China weitermachen. China ist Großteil unseres Unternehmens. Und wir haben jetzt mit neuen Produkten, die Professor Dudenhöfer hat es eben gesagt, diese NEV-Produkte, die dort auch software-defined sehr schnell reinkommen, da haben wir mit guten Partnerschaften im digitalen Bereich, aber auch mit lokalen Playern jetzt den Aufholtakt geschafft. Und wir werden jetzt in den nächsten zwei Jahren dort auch mit einem marktadäquaten Portfolio da wieder an die Spitze fahren. Im Verbrennerbereich sind wir mit Abstand Marktführer. Und den Rest, den haben wir uns jetzt wieder angearbeitet.
Dankeschön. Für die FDP die Kollegin Nicole Bauer.
Ja, vielen Dank. Ich vernehme, dass wenn wir über Technologieoffenheit sprechen, und das muss ich persönlich auch als Ingenieurin sagen, dann meinen wir in Gänze alle möglichen Antriebsformen. Und dann ist es kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Und natürlich gehört da die Elektromobilität mit dazu. Und das ist auch nicht, dass wir gegeneinander ausspielen. Und ich glaube, das heißt auch die Frage an die Politik und an die Gesellschaft, wie wir da stärker damit umgehen insgesamt. Ich glaube nämlich, letztendlich ist es die unternehmerische Entscheidung, die Unternehmen dazu bringt, zu investieren. Und es gibt unterschiedliche Unternehmen, die unterschiedlich investiert haben und sich monopoltechnisch auf eine Technologie zu fokussieren, ist das eine, aber auch die Vielfalt in Gänze im Produktportfolio abzubauen, das entscheidet letztendlich die Märkte. Und somit bringt mich meine nächste Frage auch nochmal an den Herrn Professor Dr. Kohleff. Herr Dr. Kohleff, welches Potenzial sehen Sie in den alternativen klimafreundlichen Kraftstoffen, aber auch in den verschiedensten Antriebsformen, die wir haben, sowohl für die Wirtschaft, also Industrie, aber auch ebenso für den Mittelstand und welchen Aspekt auch für die Nachhaltigkeit? Und welche Rolle spielen dabei die Elektromobilität, aber ebenso auch die Plug-in in Zukunft, gerade im Hinblick auf die Automobilindustrie?
Meine Forschung beschäftigt sich mit der Geschichte des ökonomischen Denkens und damit auch ziemlich intensiv mit Wirtschaftsgeschichte. Und ich kenne die Skepsis, was E-Fuels angeht. Und ich kenne viele Prognosen über deren Kostenentwicklung. Aber wenn uns die Wirtschaftsgeschichte eins lehrt, dann, dass Menschen immens kreativ sein können. Wenn wir in Frieden leben, wenn wir einen Weltmarkt haben und wenn wir an einem bestimmten Standort wie Deutschland gute Rahmenbedingungen haben, damit die besten Köpfe an diesem Standort forschen. Und deswegen ist meines Erachtens die Entwicklung der E-Fuels genauso wie die Entwicklung von allen möglichen sonstigen disruptiven Technologien, die wir wahrscheinlich noch nicht kennen. Es hängt eben davon ab, inwieweit vertrauen wir darin, dass Millionen von Menschen jeden Tag in dieser Industrie sich über Neues Gedanken machen. Und zu sagen, die Sachen sind teuer und deswegen werden sie sozusagen nie massenhaft produzierbar sein oder irgendein schlauer Planer wird diese E-Fuels nur für den Bereich allozieren müssen, der nicht elektrifizierbar ist, finde ich eben sehr problematisch. Ich finde, so haben wir vor 20 Jahren über über Solarpanels gesprochen, die auch prohibitiv teuer waren. 20 Jahre später ist es eine der günstigsten Energieformen. Ich glaube, was wir in der Tat brauchen, ist zu sagen, es wird wahrscheinlich ein Technologiemix sein. Jede Firma, jede Sparte, auch innerhalb von VW, muss sich entscheiden, in welcher Region der Welt, wie man die Modelle und die eigenen Marktsegmente dort platziert. Von daher finde ich, einfach nur sich uns zuzugestehen, dass es diese Fortschritte in Plural geben wird und nicht den einen Fortschritt, einfach eine gedankliche Öffnung, die uns allen gut tut.
Dankeschön. Die Innovationsfähigkeit der Menschen weltweit hat ja manche Prognose des Club of Rome auch nicht eintreten lassen, glücklicherweise. Wir werden sehen, was passiert. Hoffentlich sind wir genauso gut wie früher. Sebastian Rohloff, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Schäfer, ich würde noch mal auf die derzeitige Absatzschwäche der E-Mobilität in Deutschland zu sprechen kommen wollen. Zum einen noch mal ganz explizit und gerade vor dem Hintergrund zum Beispiel der Frage, dass die Industrie sich ja preismäßig dann auch reagiert hat, welchen Einfluss hatte das vom damaligen Bundesfinanzminister Lindner indizierte und von Bundeswirtschaftsminister Habeck umgesetzte Ende der Kaufprämie für E-Autos. Wie gesagt, preismäßig wurde das ja aufgefangen. Und Sie haben vom Bedarf anheizen gesprochen. Welche Form von nationalen Kaufanreizen können Sie sich für Deutschland vorstellen? Und wie stellen wir sicher, dass das vor allem die Wertschöpfung in Deutschland und Europa betrifft und nicht zum Beispiel in China?
Wir hatten ja eben schon gehört, diese abrupte Entfall der Prämien hat natürlich dazu geführt, dass über 60% eingebrochen sind. Wir drücken aktuell, eben gesagt, gegen den Marktbedarf. Das hängt damit zusammen, dass die Finanzierungskosten oder die Leasingraten natürlich auch durch die Inflation, durch die Zinslage aktuell im Markt sehr hoch gegangen ist. Die Elektrofahrzeuge sind heute noch überproportional teuer gegenüber den Verbrennerfahrzeugen aufgrund der Batteriekosten. Eine Batterie macht ungefähr 40% des Wertes des Fahrzeugs aus und mit Batteriezellkosten, die deutlich über 120, 130 Euro pro Kilowattstunde liegen, kriegen Sie damit keine Egalität zu den Verbrennern im Vollkostenniveau hin. Was können wir nach vorne machen? Wie gesagt, erstmal Stabilität ist für uns absolut oberste Priorität. Dieses Hin und Her, das wir besichtigen, insbesondere in Deutschland, ist natürlich für uns absolut nicht hilfreich. Die Debatte, die in der Öffentlichkeit geführt wird, macht das überhaupt Sinn? Wir werden ja auch gerne mal, manchmal sind wir zu schnell in die E-Mobilität gegangen, manchmal haben wir zu langsam gemacht, also es ist fast nicht zu ertragen. Wir müssen jetzt mal kraftvoll nach vorne. Dazu gehört Strompreis beim Laden. Dazu gehört Social Leasing vielleicht. Frankreich hat uns ja vorgemacht, wie die das bei den kleinen E-Fahrzeugen dann auch reinbringen wollen, mehr Leute in E-Mobilität reinzubekommen. Also es gibt, glaube ich, viele gute Vorschläge, die auch unterbreitet wurden. Aber Sicherheit und dann für uns auch erste Pflicht natürlich als Hersteller, Herstellkosten, die wettbewerbsfähig sind. Wir müssen uns hier auch darauf vorbereiten, dass wir im Wettbewerb stehen mit europäischen Märkten, aber auch internationalen Märkten. Das ist unsere eigene Pflicht, an denen arbeiten wir ja. Und ich würde nochmal um Bürokratieabbau bitten auch. Ne, dass wir werden gerade drangsaliert mit allen möglichen Verordnungen, die uns natürlich dazu zwingen, nochmal Kapazitäten aufzubauen, das uns verlangsamt. Und in diese Geschwindigkeit, ich war letzte Woche wieder in China, die dort auch in allen Gebieten herrscht, die müssen wir mithalten können mit allen unseren Prozessen. Da können wir nicht mit mehr Regularien dann uns noch verlangsamen. Das wäre meine Bitte. Danke.
Vielen Dank, Herr Schäfer. Und das Wort bekommt der Kollege Dr. Wiener für die CDU.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte eine Frage an Frau Müller und ich würde gerne noch mal eingehen auf die Flottengrenzwerte und auf die Strafzahlungen, die drohen. Mich würde noch mal interessieren, was würde das konkret bedeuten, diese Strafzahlungen relativ zum Gewinn in der Branche, relativ zu den Investitionen in der Branche, relativ zu den F&E-Ausgaben in der Branche? Meine Befürchtung ist, dass es substanziell wäre.
Ich bitte um Verständnis, dass ich kartellrechtlich oder börsenkursrelevante Aussagen an dieser Stelle nicht machen kann. Klar ist aber, dass jeder Euro, der an Strafzahlung kommt, nicht in die Investition nach vorne gesteckt werden kann. Es wird mit verschiedenen Szenarien auf die aktuelle Situation reagiert werden, verschiedene Portfolioanpassungen vorgenommen werden. Alle sind in der Summe aber nachträglich, um das deutlich zu sagen. Deshalb hat die deutsche Automobilindustrie auch sehr eindeutig gefordert, dass man im Prinzip auch den europäischen Blindflug beenden muss und ein Vorziehen der Review-Prozesse, um einfach klar zu haben, wer hat welches Aufgabenspektrum. Man kann erfolgskritische KPIs, wie wir so schön sagen, erfolgsrelevante Faktoren klar identifizieren und dann bei den jeweils Verantwortlichen für diese Faktoren auch ansetzen. Und da ist ja auch heute Morgen jetzt schon einiges angeklungen. Wie gesagt, ich habe die Investitionen der Automobilindustrie erwähnt, die natürlich im Anlauf jetzt auch sind und aber auch schon zu einer beeindruckenden Vielfalt an Modellen führen. Aber auf der anderen Seite ist halt dieses Förderhin und Her führt auch aktuell in der Diskussion ja ehrlich gesagt nur dazu, dass alle sagen, wir warten mal ab, je nachdem wie jetzt auch nach einer Bundestagswahl es ausgeht, wie es weitergeht. Das heißt, die Verbraucherverunsicherung, ich weiß, dass das in guter Absicht alles irgendwie passiert, aber die Verbraucherverunsicherung wird jetzt erst einmal erhöht. Auch angesichts der Konjunktursituation sagen alle erstmal, dann warte ich mal. Und das wird auch noch mal schwieriger machen. Die Zölle werden auch die Flottenregulierung erschweren, denn es gibt durchaus auch Reimporte, die auch eingepreist waren, gerade auch in kleinen Marktsegmenten etc. Durch die Zollsätze auf China, die jetzt kommen, werden diese Modelle teurer werden. Die Amerikaner exportieren auch die Hälfte zum Beispiel der von deutschen Herstellern in Amerika hergestellten Autos. Also auch sie dürften eigentlich kein Interesse haben an Zöllen und andere mehr. Das heißt, wir brauchen dringend eine Politik, die die Erfüllung der Rahmenbedingungen in den Mittelpunkt stellt, auch wegkommt von diesen Pro- und Kontra-Debatten. Natürlich werden wir synthetische Kraftstoffe alleine schon für den Bestand brauchen. Ich will das an dieser Stelle nur auch mal sagen. Wir werden die CO2-Ziele nie erreichen im Verkehr, wenn wir nicht auch den Bestand defossilisieren. Deshalb sind THG-Minderungsquoten oder andere Punkte hier extrem wichtig, um auch weiterzukommen. Es wird auch bestimmte Marktsituationen geben, wo auch andere Antriebe fahren. Hier wird der weit überwiegende Anteil elektrisch sein. Und deshalb ist es zuvorderst die Aufgabe, die dafür notwendigen Infrastruktur- und Rahmenbedingungen von der Politik dann jetzt auch zu verabschieden.
Herzlichen Dank. Jetzt kommt der Kollege Cézanne für die Gruppe Die Linke. Bitte schön.
Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den Sachverständigen Drewnitzki vom Regionalen Transformationsnetzwerk Berlin-Brandenburg. Herr Drewnitzki, Sie haben in Ihrer Stellungnahme einleitend gleich die besondere Bedeutung der Automobilindustrie für die ostdeutschen Bundesländer hervorgehoben und aber auch darauf hingewiesen, dass viele dieser Produktionsbetriebe auch bei VW dort vor allen Dingen, ja, ein komischer Begriff, abarbeitende Betriebe sind, also keine eigene Forschungs-, Entwicklungsabteilungen und dergleichen haben. Wo liegen aus Ihrer Sicht dennoch umgekehrt gedacht Potenziale und wie könnten sie ausgeschöpft werden?
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Abgeordneter, meine Damen und Herren. Es ist ganz gut, dass wir jetzt auch mal den Blick in den ostdeutschen Raum werfen, weil gerade die Ereignisse auch der letzten Monate haben ja viele Diskussionen gebracht. Und da geht es natürlich auch immer um Industriepolitik. Und das bedeutet in unserem konkreten Fall, wir haben jetzt gerade einen Studienauftrag gegeben, wo die ersten Ergebnisse vorliegen von der Firma Sustain Consult. 25% der Industriearbeitsplätze in Ostdeutschland sind unmittelbar oder mittelbar von der Fahrzeug- und Zulieferindustrie abhängig. Das heißt, ein Viertel der Arbeitsplätze, der industriellen Arbeitsplätze, natürlich nicht in quantitativer Zahl, so eine hohe Zahl
wie in Westdeutschland, aber ein Viertel der Industriestruktur ist davon abhängig. Und da ist es natürlich ein Problem, dass es sogenannte verlängerte Werkbänke gibt oder abarbeitenden Betriebe. Ich möchte sagen, VW Zwickau ist natürlich ein Leuchtturm der E-Mobilität. Die würde ich jetzt nicht konkret dazu zählen, aber in vielen anderen Bereichen ist es natürlich so. Und deswegen müssen wir auch ganz klar darauf setzen, dass wir als FOE als Riesenthema haben, weil pro Arbeitsplatz in Ostdeutschland fließt das 2,4-fache an FOE-Geldern, Fördergeldern in den Fahrzeug- und Verkehrstechnologie. Das heißt, wir haben einen richtig riesigen Think Tank Ostdeutschland für diese Entwicklung. Allerdings haben halt die Unternehmen dort nicht die Forschungsabteilung. Skaliert wird in Westdeutschland, gedacht wird in Ostdeutschland, skaliert wird in Westdeutschland durch die Situation bei den Konzernen. Aber Sie haben auch nach den Chancen gefragt. Die Chancen sind ganz klar. Wir haben erneuerbare Energien in Ostdeutschland. Das heißt, Dekarbonisierung im industriellen Bereich kann eine riesige Rolle spielen. Wir haben Flächen in Ostdeutschland. Das heißt, die Mischung aus erneuerbarer Energie und Flächen kann dafür sorgen, dass gerade in neuen Segmenten auch der Elektromobilität, zum Beispiel im Batteriecluster, von der Herstellung über Second Life bis hin zum Recycling, dort besonders gut Ansiedlungen geschehen können. Und wir haben natürlich auch die Situation, dass wir eine hohe fachliche Kompetenz haben durch einen hohen Facharbeitergrad in ostdeutschen Werken. Das heißt für uns abschließend, jetzt kann es nicht darum gehen, dass westdeutsche Konzerne ihre Konsolidierung betreiben auf Kosten von ostdeutschen Konzernen, sondern da wird es darum gehen, dass wir halt jetzt nicht eine zweite Deindustrialisierung haben werden. Letzter Satz, weniger Industriesubstanz ist weniger Wachstum und Wohlstand. Und das ist nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allem in Ostdeutschland auch politisch ein Riesenproblem. Vielen Dank.
Danke, Herr Trefnitzki. Und für die AfD kommt der Kollege Dr. Kaufmann jetzt zu Wort.
Ja, Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank. Ich habe eine Frage an Frau Müller, und zwar zum Thema Bürokratieabbau. Das hatten Sie ja vorhin schon erwähnt, und Herr Schäfer hat es auch noch mal angerissen. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass zuletzt mehr als 86% der mittelständischen Mitglieder angaben, durch Bürokratie stark oder sehr stark belastet zu sein. Meine Frage ist, was können Sie konkret sagen, an welchen bestehenden Regelungen und Bestimmungen im Bereich der Bürokratie müssen wir Ihrer Ansicht nach runterkommen, einmal auf nationaler und dann auch auf europäischer Ebene?
Vielen Dank für die Frage. In der Tat ist das für die Unternehmen eine enorme Belastung, auch für die großen Unternehmen. Die können das allerdings strukturell noch mal anders machen. Aber gerade im industriellen Mittelstand ist das eine erhebliche Belastung auch. Es gibt auch Doppelregulierungen. Deshalb ist auch unsere Forderung klar, solange wir auch immer noch über die Ausgestaltung des europäischen Lieferkettengesetzes sprechen, sollte das Nationale auch, wie auch angekündigt, ausgesetzt werden. Ein wichtiger Punkt. Wir haben, als es darum ging, welche konkreten Maßnahmen zum Bürokratieabbau helfen als deutsche Wirtschaft. Ich glaube, rund 470 Maßnahmen eingereicht, von denen immer noch ganz viele auch nicht abgearbeitet sind. Es gab Bürokratieentlastungspakete, aber es gibt halt gegenläufige Fragen. Der Haupttreiber ist, glaube ich, am Ende der Versuch, über regulatorische Ansätze Transformation zu erreichen und nicht über eine kluge Politik im Setzen von Rahmenbedingungen. Darüber hinaus gibt es unzählige Themen, wenn ich jetzt auch an CSRD-Berichterstattung oder andere Themen denke, die auch noch mal neu kommen, die Mindestregeln reichen in der Regel nicht aus. Und dadurch, dass wir ja auch über die Lieferbeziehungen zwischen größeren und kleineren Unternehmen, die großen Unternehmen verpflichtet sind, ihre Lieferkette darzustellen, geraten die kleinen Unternehmen am Ende des Tages doch wieder in die Regulierungen mit hinein. Das geht, nimmt teilweise wirklich dann auch absolute Züge an, bis hin zu Zulieferern von, also Lieferungen an Werkskantinen und anderes mehr. Also die Frage wirklich, wie man dann auch sicherstellen kann, dass wir einen echten De Minimis-Schutz haben, ist auf jeden Fall und mindestens entscheidend. Wie gesagt, ich glaube in der Tat, es wäre besser, sich darauf zu konzentrieren, die Probleme des Standortes zu beheben, als mit immer weiteren Maßnahmen hier zu arbeiten. Die Liste über die Maßnahmen können wir gerne dann auch im Nachgang nochmal zur Verfügung stellen. Danke.
Vielen Dank. Chantal Kopf für Bündnis 90 Die Grünen.
Dankeschön. Ich würde gerne in konkrete politische Maßnahmen im Bereich Ladestrom mal reingehen und da Frau Professor Wissbert fragen. Das ist ja einfach ein Problem, was sehr viele Nutzer von E-Fahrzeugen gerade bemängeln, vielmehr noch als die Infrastruktur, die sehr hohen Ladestromtarife. Sie fordern ja in Ihrer Stellungnahme auch daran zu gehen. Welche Maßnahmen erachten Sie denn für wirksam? Braucht es da regulatorische Maßnahmen? Bitte schön.
Ja, vielen Dank für die Frage. Und zwar, also der Hochlauf der Elektromobilität ist ja im besonderen Maße davon abhängig, eben auch von der Ladeinfrastruktur, von einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur, einer bedarfsgerechten Ladeinfrastruktur mit angemessenen Ladestrompreisen. Und wir haben es eben schon gehört, die Spannbreite der Ladestrompreise, die ist in der öffentlichen Ladeinfrastruktur sehr breit. Und zurzeit ist es eben nicht möglich, nur auf Basis vom öffentlichen Laden als Konsument den Aufpreis von Elektroautos herauszufahren. Und da muss eben angesetzt werden. Und ich sehe da eben eher die Chance, über Incentives, also wirklich an die Stromsteuer ranzugehen, an die Netzentgelte ranzugehen, da eben die Ladestromtarife zu reduzieren für die Verbraucher, die eben in Zukunft zu 100% auf öffentliche Ladeinfrastruktur zurückgreifen müssen, weil sie eben keine Möglichkeit des Ladens zu Hause oder am Arbeitsplatz haben. Und das stellt ja eben die große Masse an Konsumenten in Deutschland dar. Ich sehe eben das Potenzial nicht in eben ja Vorgaben, weil wir brauchen ja privatwirtschaftliche Unternehmen, die stärker in die Ladeinfrastruktur investieren, für die das Ganze eben auch dann sich irgendwann trägt. Und wenn wir da eben auch einen Wettbewerb haben, dann werden sich die Strompreise auch angleichen. Aber jetzt gerade im Hochlauf sehe ich da dringenden Bedarf, dass es da Incentives gibt.
Herzlichen Dank für die SPD. Sebastian Rohloff.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Benner, ich würde gerne mal auf die Zulieferindustrie gucken wollen, die ja, wenn wir den Hochlauf im E-Bereich jetzt schaffen, was jetzt hier unser überwiegend gemeinsames Ziel ist, behaupte ich mal, trotzdem vor großen Transformationsherausforderungen steht, einfach alleine mit Blick auf die Frage des Teilebedarfs und etc. Wie bewerten Sie da den Stand der Transformation in der Industrie und welche, also gerade bei den Anpassungen von Geschäftsmodellen, und welche Unterstützung würde die Zulieferindustrie da benötigen, zum Beispiel aus politischer Perspektive, um diese Transformation besser zu schaffen? Welche Rolle spielen da die Transformationsnetzwerke, die wir ja noch fördern als Bund, und macht es aus Ihrer Sicht Sinn, die weiterzuführen?
Vielen Dank für die Frage, die nochmal die Situation der Arbeitsplätze fokussiert. Sie kennen alle die Zahlen, nicht nur bei den großen Automobilzulieferern, sondern auch gerade bei kleineren. Bei kleineren finde ich, also ich sage mal, diese ganze Verunsicherung, die von Seiten, die wir hier diskutiert haben, die schlägt natürlich komplett auf die Zulieferer durch. Wir haben da unterschiedliche Problemlagen. Zum Teil wurden länger Verbrennerteile produziert als prognostiziert, und da gab es einfach Unsicherheiten, was investieren die? Wir haben die Problemanalyse, wenn man da reingeht, zeigt unterschiedliche Ursachen der Probleme. Ich sage mal, ich kann es genau sagen, also bei Continental beispielsweise ist es die Schwierigkeit, wie werde ich wettbewerbsfähig im Themenbereich Systemlieferant, Software Defined Vehicle. Maßnahmen, die wir ergreifen müssten, wären aus unserer Sicht gerade für kleinere und mittlere Unternehmen andere Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung. Die haben zum Teil Schwierigkeiten, Kredite zu bekommen, weil die bei den Banken bei den Ratings durchfallen. Wir laufen Gefahr, dass wir unser super gutes Netzwerk in Deutschland an Zulieferern für die OEMs kaputt machen. Das ist eine echte Gefahr, und damit hätten wir einen nicht umkehrbaren Substanzverlust in unserer deutschen Industrie, was das ja auch ausmacht. Also was wirklich unseren Standort so stark macht. Deswegen an der Stelle alle Maßnahmen im Moment zu machen, damit wir dieses Netzwerk stabilisiert bekommen. Weil wie soll das sonst nach vorne gehen? Die OEMs sind ja auch auf Zulieferteile angewiesen. Das kann nicht nur, die können ja nicht importiert werden. Ich meine, Osteuropa geht vielleicht noch. Deswegen wir streben an, haben vorgeschlagen, mal den Begriff European Local Content zu stressen, einfach zu sagen, lass uns doch gucken, auch wenn wir Ansiedlungen hier haben von BYD, wie kriegen wir abgesichert, dass wir darüber europäische Wertschöpfung für die Zulieferer wirklich generieren können. Also das sind Themen, die wir angehen könnten. Weiterhin das Thema der Finanzierung innehalten, auf jeden Fall alles tun. Und wir machen alles, was Beschäftigungssicherung anbelangt. Und deswegen ist der Blick auf die Region in die Transformationsnetzwerke so wichtig, dass wir da auch noch mal zum Teil Leute untereinander in den Unternehmen zur Verfügung stellen. Aber wenn alles wegbricht, ist auch das schwierig. Deswegen absolut Stabilisierung in diesen Strukturen, damit uns das hier nicht wegbricht für unsere starke Industrie.
Vielen Dank, Frau Bender. Interessanter Aspekt, den man auch nicht immer hört in der Debatte. Vielen Dank dafür. Hans-Jörg Durz hat das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Professor Dudenhöfer. Professor Dudenhöfer, unsere deutsche Automobilindustrie ist sehr stark international ausgerichtet. Das Wachstum in der Vergangenheit kam von Absatzmärkten in der ganzen Welt. Und Sie haben den chinesischen Markt vorher in Ihrer Antwort angesprochen. Nun haben wir aktuell eine geopolitische Situation, wo sich die Auseinandersetzungen zwischen USA und China im wirtschaftlichen Umfeld immer weiter verschärft. Welche Auswirkungen sehen Sie daraus? Was führt zur Konsequenz für die deutsche Automobilindustrie und welche alternativen Absatzmärkte würden Sie sehen?
Schauen Sie, wenn Sie das Auto der Zukunft sehen wollen, dann müssen Sie nach Shanghai gehen, dann müssen Sie nach Beijing gehen, dann müssen Sie nach Shenzhen sehen. Amerika ist langweilig geworden. Oder Elon Musk mit Elektroautos, also gibt es dort nichts. Das heißt, autonomes Fahren, wenn Sie von Shanghai in die Stadt fahren wollen, vom Flughafen, dann setzen Sie sich in ein Robotaxi. Dort wird die KI nach vorne getrieben und die KI bestimmt in der Zukunft den Inhalt des Autos, weil dort Datenregeln sind, dass man Daten nutzen kann. Bei uns geht das nicht, weil wir Datenschutzgesetze haben. Das heißt, alles dort, was passiert, wird in der Zukunft die Automobilindustrie ganz entscheidend prägen. Europa und USA zusammen werden nach dem Jahr 2030 weniger Autos verkaufen als in China. Wenn man in China nicht ist, ist man nicht im Autogeschäft. Da kriegen Sie keine Skalierungsvorteile. Deshalb ist es für unsere Autobauer unendlich wichtig, eng, auch für die Zulieferer, eng mit Chinesen zusammenzuarbeiten, in Kooperationen zu gehen, auch in Europa. Wenn Batteriefabriken gebaut werden und Ähnliches, ne? Schauen Sie Northvolt an. Das ist ein Trauerspiel, was sich da abeignet. Warum schafft es Samsung oder warum schafft es, das ist jetzt Korea, oder warum schafft es CATL, das besser aufzubauen? Also wir dürfen uns nicht abgrenzen und nicht jetzt überlegen, ob wir eine europäische und eine deutsche Abschottungspolitik machen, so wie es eben von der Kollegin von der IG Metall genannt worden ist, sondern öffnen. Die Zukunft ist dort. Die Zukunft ist im Autogeschäft, nicht in Amerika. Also wir können jetzt entscheiden, ob wir in der Zukunft dabei sein wollen oder eben auch nicht.
Dankeschön. Elon Musk kriegt ja jetzt auch neue Aufgaben und weiß gar nicht, wie viel. Man weiß, man muss mal gucken, wie viele Autos er noch baut. Aber jetzt kommt erstmal Lena Werner für die SPD.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen gehen an Herrn Schäfer und beziehen sich auf die EU-Flottenregulierung. Welche Konsequenzen wird es für den oder von welchen Konsequenzen gehen Sie aus im Konzern, wenn die aktuelle Flottenregulierung bestehen bleibt? Wie bewerten Sie die Forderung, den Review-Prozess der Flottengrenzwerte vorzuziehen? Und mit welchem Ziel oder welches Ziel hätten Sie dann bei VW, wenn dieser Forderung stattgegeben wird?
Zuerst mal sind die Flottenregulierungen gut und wichtig. Nur sind die halt auf Werten aufgesetzt in 2018, die heute eben so nicht eingetreten sind. Der Hochlauf der Elektromobilität eben so nicht gekommen ist. Deswegen plädieren wir für eine Flexibilisierung, die uns erlaubt, ähnlich wie in UK oder Kalifornien, dass sie nicht mit diesem stumpfen Abschnitt in 25 runterklappen, sondern über 2-3 Jahre das Thema egalisieren können. Wir werden nach vorne gar keine Probleme haben, die Flottengesetzgebung einzuhalten. Aber in einem Produktlebenszyklus und Einsatz neuer Fahrzeuge haben Sie Anläufe über die Jahre hinweg und kommen dann Volumen dazu. Das heißt, ab 26 haben wir sowieso kein Problem mehr. Aber 25, die Produkte kommen halt erst bei uns in 26. Viele Produkte im Markt kommen auch erst 26. Und deswegen ist so eine Flexibilisierung super wichtig. Also ich würde sehr befürworten, wenn wir uns damit beschäftigen würden, weil wir schaffen uns gerade ein Problem für 25, das eigentlich vermeidbar wäre, wenn man eine gewisse Flexibilisierung reinbringen würde. Und das hat einen erheblichen Effekt auf uns und auf die ganze Industrie, weil sie für dieses Jahr 25 einmal Effekte in einen Preiskrieg einsteigen müssen, der dann nachhaltig die Elektromobilität in Hochlauf ruiniert. Das wird dann jahrelang die Preise verderben, die Möglichkeiten, Erträge zu schreiben und neu investieren zu können in Produkte und Werke. Deswegen ist es eben meines Erachtens extrem wichtig, sich nochmal mit 25 zu beschäftigen. Die 30er-Hürde, die ist noch ein bisschen weiter weg, aber 25, ich weiß, wir sind 6 Wochen in 25. Aber wir müssen jetzt anfangen, damit zu planen, mit diesen Regeln, die wir da sehen, und müssten dann eigentlich auch schon ertragsreiche Verbrennerfahrzeuge zum Beispiel aus dem Programm nehmen gegen den Marktbedarf. Und das ist natürlich nicht durchhaltbar auf Dauer. Also Flexibilisierung wäre unser Petitum.
Dankeschön. Frau Kollegin Bauer für die FDP.
Ja, vielen Dank. Ich möchte die weitere Frage auch noch mal an den Herrn Professor Dr. Kohle richten. Bürokratie wurde ja schon angesprochen. Über das Lieferkettengesetz haben wir bereits gesprochen. Mich würde interessieren, EU-Nachhaltigkeitsberichterstattung, ein Bereich, der zunehmend immer wieder anwächst. Wie sehen Sie das, Regulatoriken zusammenzuführen, zu entbürokratisieren und möglicherweise auch manche Berichtspflichten sinnvoll abzuschaffen, auch gerade noch mal im Hinblick auch auf die EU-Taxonomie einerseits für die OEMs, die das vielleicht noch personalkapazitätstechnisch abbilden können, aber vor allem für die Zulieferindustrie und für den Mittelstand. Und dann hätte ich noch eine sehr schwierige Frage, aber mich würde dennoch Ihre Antwort interessieren. Wie bewerten Sie staatliche Unternehmensbeteiligungen und den politischen Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen? Vielen Dank.
Müssen wir schaffen. Vielen Dank. Zunächst mal zu den Regulierungen. Ich glaube, da sollten wir zwei Sachen unterscheiden, die meines Erachtens ähnlich wichtig sind. Wir brauchen symbolische, aber das ist nicht minder wichtig, Signale momentan. Und wir brauchen auch eine langfristige Entbürokratisierungsstrategie, sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene. Und übrigens zwingt uns Donald Trump wahrscheinlich mit seinem Entbürokratisierungsbeauftragten Elon Musk dazu, noch intensiver über diese Sachen nachzudenken. Denn wenn wir auch noch die Hälfte umgesetzt bekommen, was dort versprochen wurde, entstehen für den deutschen oder für den europäischen Standort nochmal relative Kostennachteile, die einfach gravierend sind. Das heißt, wir müssen wirklich zeigen, was sind Doubletten, Stichwort Lieferketten, die also sozusagen europäische und nationale Doubletten, wo man sich aufs Europäische zurückziehen kann, damit man eben das Signal sendet, wir meinen es ernst mit der Entbürokratisierung, sowohl was die neue EU-Kommission als auch was die neue Bundesregierung angeht. Und was die Staatsbeteiligung angeht, da habe ich sozusagen eine theoretische, aber vor allem eine empirische Haltung dazu. Ich glaube, dass nicht nur der Fall VW zeigt, dass die Vermengung von spezifischen Standortinteressen eines Bundeslandes oder sogar Teilregionen davon mit der Geschäftspolitik eines Weltkonzerns unter Umständen oder sogar vielleicht mit hoher Wahrscheinlichkeit in kategoriale Konflikte geraten kann. Und der Staat kann sehr viel tun, das haben wir besprochen, an ordnungspolitischen Maßnahmen. Dazu gehört aber nicht, meines Erachtens, zugunsten eines Standortes und vielleicht zulasten von Zwickau, wo meine Hochschule ist, sozusagen regionalpolitische Maßnahmen in die Entscheidungsfindung eines Weltkonzerns von Herrn Schäfer hineinzuprojizieren. Ich glaube, das erzeugt in der chaotischen Zeit, in der wir leben, weiteres Chaos. Vielen Dank.
Manchmal muss man ja auch als Wirtschaftswissenschaftler politisch abgewogen antworten.
Gerne.
Glaube ich, in diesem Fall nicht schlecht geglückt. Julia Klöckner, bitte.
Herzlichen Dank. Meine Frage geht an Frau Präsidentin Müller. Ich habe noch in Erinnerung, ich glaube, es war Ende Oktober, die Prognosstudie, die Sie veröffentlicht haben oder in Ihrem Auftrag veröffentlicht worden ist. Und da ging es auch um die Entwicklung der Beschäftigung im Automobilsektor in der Branche. Und die Frage ist natürlich, also Studien sind sehr komplex, wenn Sie zusammenfassen würden, was ist die Hauptzielrichtung? Wir sehen es eher mit Sorge, weil dort der Abbau klar prognostiziert ist. Und was wäre Ihr Vorschlag oder Ihre Empfehlung, politisch aktiv zu werden, um dem entgegenzuwirken, sofern das geht?
Ja, vorab will ich noch mal deutlich sagen, dass jede Beschäftigungsentwicklung davon abhängt, ob und wie die Automobilindustrie insgesamt auch in ihrer Stärke unterstützt wird. Die Exportfähigkeit und nicht Abhängigkeit, die Exportfähigkeit der deutschen Autoindustrie sicherte über Jahrzehnte Arbeitsplätze hier. Ich will das noch mal deutlich sagen. Wenn wir 70% der Arbeitsplätze am Export abhängig haben, ist das keine Schwäche, sondern deshalb ist die deutsche Automobilindustrie so viel erfolgreicher als andere Industrien in anderen Ländern. Das muss man, glaube ich, sagen. Märkte verändern sich, der Hochlauf von Märkten verändert sich. In China gibt es viel weniger Autos pro 1000 Einwohner als hier, einen enormen Nachholbedarf. Und ich will nur einen Satz sagen, technologisch können wir das alles. Wir können auch autonom fahren und viele andere Dinge mehr. Die Frage ist, wo und wie kommt das zum Einsatz? Wo dürfen Innovationen auch auf die Straße im wahrsten Sinne des Wortes? Ich will auch eine Ehrlichkeit in der Debatte über die Beschäftigungssituation einfordern. Die Prognos-Studie beweist eindeutig, wir haben 700 Berufsbilder angesehen, dass es allein durch die Verlagerung von der Elektromobilität, vom Verbrenner zur Elektromobilität enorme Arbeitsplatzeffekte gibt. Es braucht also niemand überrascht sein über auch die Schwierigkeiten, die dort gerade entstehen. Wir haben eine Veränderung der Wertschöpfungstiefe von Zulieferern hin zu den Herstellern. Zweitens, wir haben bereits seit 2019 rund 75.000 Beschäftigte abgebaut. Dem steht ein Zuwachs von rund 30.000 entgegen. Dieser Zuwachs kann nur kommen, wenn wir entsprechende Rahmenbedingungen haben, die es ermöglicht, auch in Zukunft wettbewerbsfähige Standorte in Deutschland aufzubauen. Und das ist jetzt die zentrale politische Frage auch, wo man gefordert ist, deshalb gibt es kein Erkenntnisproblem mehr über den Standort. Man kann das auch nicht leugnen, man kann es auch nicht den Unternehmensführung, finde ich, jetzt in die Schuhe schieben. Wir haben berechnet, dass alleine durch diese Transformation bis 2035 immer Gegeneffekte positiv eingerechnet, rund 186.000 Beschäftigte wegfallen können in der Automobilindustrie. Nur durch die technologische Transformation, weniger Wertschöpfungstief und anderes. Und Politik muss mit diesem Sachverhalt ehrlich umgehen, Strukturmaßnahmen auch für bestimmte Regionen und Standorte beschließen. Aber in der Hauptsache, alles, was helfen kann, ist eine Abmilderung und weiter nicht hinzunehmen, dass der Standort seine internationale Wettbewerbsfähigkeit verliert. Denn von diesen 280 Milliarden Investitionen gehen immer weniger nach Deutschland, bis weit in den industriellen Mittelstand. Die Stranded Investments, die gerade drohen durch den Strömungsabriss mit dem Hin und Her an Fördermaßnahmen, das geht belastet insbesondere den Mittelstand, der hochinvestiv ist, auch in das Thema Elektromobilität und anderes.
Dankeschön. Sandra Detzer für die Grünen.
Herzlichen Dank. Meine Frage geht an Frau Professor Wispert. Es geht noch mal konkret um die Frage Anreize für die Nachfrageseite bei der Elektromobilität. Das Stichwort Social Leasing ist zum Beispiel gefallen, was wir für eine spannende Idee halten, wenn Sie da vielleicht noch mal ausführen könnten, was für Sie sinnvoll ist und wo Sie sagen, das lieber lassen. Danke.
Vielen Dank für die Frage. Über die Umweltprämie wurde heute schon diskutiert. Wenn man vielleicht mal den Blick öffnet in den internationalen Vergleich, dann gibt es eine starke Korrelation zwischen Förderprämien, Incentives für die Verbraucherinnen, aber auch für die gewerblichen Kunden und dem Hochlauf der Elektromobilität, also dem Anstieg der Wachstumsraten der Absatzzahlen. So, und deswegen, man muss das Rad nicht neu erfinden, der BAFA-Umweltbonus, der hat funktioniert und er hat ja eben auch offen gelassen, ob es für einen Barkauf, für eine Finanzierung oder für ein Leasing dann eben angebracht ist und eingesetzt wird. Und er hat die Privatkunden berücksichtigt, als auch die Gewerbekunden. Die derzeitige Anhebung des Bruttolistenpreises für förderfähige Fahrzeuge, was die Steuervergünstigung angeht, sehe ich als wichtigen Schritt. Aber es muss auch im Incentive-Bereich mehr auf die Privatkunden abgezielt werden, weil das ist die größte Baustelle. Und dann eben auch nach Abstufung, nach dem Bruttolistenpreis. Also dass gerade in diesen Marktsegmenten, wo der Preisunterschied zwischen Verbrenner zum vergleichbaren, also zwischen Elektroauto zum vergleichbaren Verbrenner, da auch wirklich angegangen wird. Weil wir sehen, die umso kleiner die Autos, umso preisgünstiger die Autos sein sollen, also im Kompaktwagen- und Kleinwagensegment, umso höher ist der Preisunterschied zwischen Verbrenner und Elektroauto. Und gerade die Konsumenten müssen davon noch überzeugt werden, eben auch Elektroautos dann für sich zu beschaffen, weil da eben ja die wirtschaftliche Nutzung noch nicht gegeben ist. Und die Gewerbekunden machen zwar den größten Anteil an den Neuzulassungen aus bei den Elektroautos heute, aber für einen Massenmarkt müssen die Privatkunden auch stärker in den Fokus gerückt werden. Und das gilt eben natürlich auch bei der Ladeinfrastruktur, beim Ladestrompreis, aber das gilt eben auch beim Anschaffungspreis. Weil wir sehen zwar durch den gestiegenen Wettbewerb fängt es jetzt langsam an, dass die Preise sich angleichen, aber die Kostenparität zwischen, also die Produktionskostenparität zwischen Verbrenner und Elektroauto werden wahrscheinlich erst Ende der Dekade erreicht werden. Aber die Preise, die werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren sich angleichen. Aber Stand heute ist das noch ein große Hemmnis des Hochlaufs der Elektromobilität.
Danke schön, Frau Professorin Wispert. Und Lena Werner darf jetzt für die SPD die nächste Frage stellen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Frau Benner. Welche Konsequenzen, Entschuldigung, welche Herausforderungen und Probleme sehen Sie im Diskurs über die Vor- und Nachteile der Elektromobilität in Deutschland? Und das würde mich besonders interessieren, wie nehmen Sie die Debatte unter den Beschäftigten in diesem Zusammenhang wahr?
Das ist jetzt echt eine sehr komplexe Frage für zwei Minuten. Ich würde mich da Frau Wispert anschließen, was sie gesagt hat über die Akzeptanz der Elektromobilität bei, ich sag mal, am Stammtisch. Ich mache es jetzt mal ein bisschen polemisch. Ich meine, da sind unsere Beschäftigten auch. Und wir haben als IG Metall, wir erzählen wirklich die Fortschrittsgeschichte, was für Chancen da drin stecken, gerade für Deutschland als Technologiestandort durch Dekarbonisierung, Elektrifizierung. Also wir sind da positiv unterwegs, aber diese Geschichte muss sich materialisieren und das auch in Sicherheit von Arbeitsplätzen, in Angeboten für Qualifizierung. Wie kann ich in den Regionen vielleicht auch einen neuen Arbeitsplatz finden in wachsenden Branchen? Und da sind einfach im Moment einige Themen kaputt gegangen, siehe Northvolt, wo wir ja auch gedacht haben, da geht was nach oben, das funktioniert nicht, weil die neue Generation nicht der Batterie nicht industrialisiert bekommt. Also ich sage mal, das ist gefahrgeneigt. Aber deswegen ist das für unsere Beschäftigten einfach die, ich sage mal, in diesen, reden wir mal jetzt in diesen von Transformation betroffenen Branchen arbeiten, einfach sehr, sehr wichtig, regional auch mit ihnen Alternativen zu entwickeln und für sie. Und deshalb sind wir da sehr aktiv in diesen regionalen Transformationsnetzwerken. Und da ist es wichtig, dass die bitte ab 25 nicht enden. Also die Förderung dieser Initiativen steht durch dieses ganze Haushaltshickhack, Entschuldigung, zur Disposition. Und das können wir politisch nicht machen. Weil diese Netzwerke, die wir dort haben, aus Zulieferern, aber auch aus Automobilherstellern, aus verschiedenen anderen Unternehmen, bieten sozusagen einfach nochmal eine Chance, regional auch einen Blick darauf zu werfen. Und ich will sagen, wir haben ja trotzdem auch noch Fachkräftemangel. Das kommt ja noch hinzu. Es ist ja nicht so, dass wir überall einen Arbeitskräfteüberschuss haben, sondern wir haben auch industriell Fachkräftemangel im Handwerk, in verschiedenen Bereichen. Da zu gucken, wie kriegen wir das hier in Deutschland hin mit dieser Transformation. Und dann haben wir auch eine positivere Debatte dieser Veränderungen in unseren Belegschaften. Überall dort, wo es uns gelingt, mit den Beschäftigten zusammen auf diesen Transformationspfad zu gehen und zu sagen, da gibt es Perspektiven für dich. Vor dem Hintergrund, den Frau Müller jetzt auch noch mal geschildert hat mit diesen neuen Studien, mit dieser neuen Studie. Aber dann kriege ich dort auch eine Bejahung zu dieser Veränderung. Da geht politisch geht es hier echt um viel. Ich sage mal, starke Industrie, gute Arbeit und auch stabile Demokratie. Ich will mal diesen Dreiklang machen. Das ist schon sehr, sehr wichtig, da die praktischen Angebote zu machen.
Dankeschön. Für die AfD Enrico Komning.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Dudenhöfer und beschäftigt sich mit dem Standortranking bzw. den Standortbedingungen in Deutschland. Wir alle wissen, dass Deutschland in den letzten Jahren im Standortranking der Industriestaaten enorm abgerutscht ist, von den vorderen auf jetzt Plätze hinter 20. Herr Professor Kohleff hat vorhin schon die fiskalischen Anstrengungen zur Verbesserung der Standortbedingungen sich dafür ausgesprochen. In Ihrer Stellungnahme, Herr Dudenhöfer, sprechen Sie von einem klaren Sanierungsprogramm des Standortes Deutschland, und zwar inklusive Lohnnebenkosten. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie kurz Ihre Vorstellungen zu diesem klaren Sanierungsprogramm schildern könnten und in diesem Zusammenhang auch auf die Lohnnebenkosten eingehen könnten. Danke.
Sie müssten kurz die Stummschaltung ausstellen.
Nebenkosten, Lohnkosten sind ein wichtiger Standteil und sie laufen uns einfach weg mit den Sozialbedingungen, die wir dazu brauchen. Aber es ist ein Bestandteil. Die Energiekosten sind angesprochen worden. Wir machen den Unsinn, dass wir gängige Atomkraftwerke abschalten und gleichzeitig diese fragwürdigen Flüssiggasterminals dann aufbauen für viel, viel Geld. Wir leisten uns den höchsten Energiepreis in der Welt. Unsere Brücken, wenn sie nach Dresden kommen, die brechen zusammen. Provokativ zusammengefasst, Deutschland ist vergammelt. Wir müssen einen Neuanfang machen. Und dieser Neuanfang muss strategisch und langfristig sein. Das, was jetzt Merz vorgestellt hat vor ein paar Tagen, eine große Steuerreform, ist ein Beispiel dabei. Aber es braucht andere Beispiele dabei. Wenn Sie in die Schweiz gucken, dann kann man sich fragen, warum funktioniert dort die Bahn, warum funktionieren dort die Straßen? Weil man eine Behörde hat, die eigenständig dieses Geld verwaltet und nicht alle 4 Jahre dann nach Wahlzyklen dann Budgets wieder in Budgets reingegriffen werden und langfristige Pläne geändert werden. Das ist die eine Geschichte, die wir brauchen. Die zweite Geschichte, die wir brauchen, ich hatte es vorhin gesagt, China ist der Mittelpunkt des neuen Autos. Wenn wir in der Automobilindustrie bleiben wollen, dann müssen wir dorthin. Schauen Sie sich die Q3-Ergebnisse von den deutschen Autobauern an. Zum Weinen. Warum sind die zum Weinen? Weil in China der Hauptmarkt zusammenbricht für die. Die Verbrenner sind nicht mehr up to date. Das heißt, wir müssen dorthin gehen, wo die chinesischen Kunden ihre Autos sehen und die werden morgen und übermorgen bei uns sein. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Digitalisierung. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema KI. Mit den deutschen Datenschutzrichtlinien werden wir nie ein vollautomatisiertes Fahrzeug auf die Straße bringen. KI braucht wie ein kleines Kind Daten, um die Realität kennenzulernen und zu arbeiten. Jetzt ist meine Zeit überschritten. Also das war es als Anregung.
Vielen Dank. Der Kollege Wiener für die CDU-CSU.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde Frau Müller gerne noch mal eine Frage stellen. Und zwar würde ich gerne mal eingehen wollen auf die Energiepreise. Wir wissen, dass Sie, obwohl die Börsenpreise ja zurückgekommen sind, die Großhandelspreise, dass wir bei den Endkunden, das gilt für die privaten Haushalte, aber es gilt auch für die Unternehmen, nach wie vor sehr hohe Energiepreise haben, verglichen mit den USA Faktor 3 bis 5. Wir hatten immer höhere Energiepreise als die USA. Aber was würden Sie sich wünschen? Was brauchen Sie, um auch in dem Segment wieder wettbewerbsfähig zu sein?
Ja, in der Tat ist die Analyse richtig. Die Energiepreise belasten die Verbraucherinnen und Verbraucher. Ladestrom hatten wir. Das Thema Steuern, Abgaben, Umlagen und vor allem Netzentgelte machen natürlich den Blick auf die Energiepreise noch zusätzlich aus. Uns nützen also keine Fragen, wie die Spotmarktpreise an der Börse sich entwickeln, sondern am Ende des Tages, was real bei den Energiepreisen gezahlt wird und ankommt, auch in den Unternehmen. Und da will ich auch noch mal sagen, auch hier ist insbesondere der industrielle Mittelstand ja von jeden Entlastungen fast ausgenommen. Die Autoindustrie ist nicht energieintensiv in dem Sinne, aber sie hat natürlich erhebliche energieintensive Vorprodukte, die notwendig sind. Wenn wir also Resilienzen herstellen wollen bei Batterien, bei Halbleitern und anderem, brauchen wir dringend international wettbewerbsfähige Energiepreise. Das geht nur über eine Ausweitung der Angebotsmenge von Energie. Deshalb brauchen wir auch dringend mehr Energiepartnerschaften, CO2-neutrale Energie zu besorgen. Und ich will noch mal sagen, wir brauchen eine gemeinsame europäische Energiepolitik und keine, die sich untereinander dort auch ausdifferenziert. Sonst werden wir nicht mithalten und dann sind wir natürlich auch in den Fragen auch der Wettbewerbsfähigkeit Richtung USA und anderen, die sich jetzt stellen werden. Denn jede Woche zieht ein amerikanischer Gouverneur sozusagen durch Deutschland und möchte auch Werke und Standorte abwerben. Deshalb brauchen wir jetzt die klare Erkenntnis, nur mit wirtschaftlicher Stärke werden wir dem widerstehen können. Und wirtschaftliche Stärke heißt, die eigenen Wettbewerbsfähigkeit in den Mittelpunkt zu nehmen. Wenn es nur die Industriepreise wären, die nicht wettbewerbsfähig sind, könnte man kompensieren. Das konnte man früher vielleicht auch. Wenn aber in allen wettbewerbsrelevanten Faktoren keine internationale Wettbewerbsfähigkeit mehr dasteht, kann eine Wirtschaft, kann eine Industrie das nicht korrigieren. Und wenn ich aber auch noch sagen darf, ich glaube, ich habe das sehr deutlich gesagt, wenn wir Relevanz haben wollen, auch bei allen Fragen, auch für Klimaschutz, auch Menschenrechte und anderes, dann brauchen wir den Abschluss von Handelsabkommen. Wir brauchen zuallererst aber wirtschaftliche Stärke. Die Relevanz Europas, diese Diskussion positiv beeinflussen zu können, hängt an unserer wirtschaftlichen Stärke. Das ist der zentrale Lernfaktor. Und deshalb müssen wir zum Beispiel jetzt das Trade Technology Council mit den USA weiterentwickeln. Wir müssen auch die Streitigkeiten, die es zwischen EU und USA gibt, zu Stahl- und Aluminiumzölle bereinigen. Wir müssen diese Themen mit das Critical Mineral Agreement abzeichnen. Und so kann man eine Fülle von Faktoren nennen, die auch die bilateralen Beziehungen besser darstellen können und dann am Ende des Tages uns auch hier resilienter letztendlich aufstellen in dieser sich ja mit Sicherheit verschärfenden Weltlage hinein.
Vielen Dank dafür. Bernd Westphal hat jetzt die vorletzte Fragemöglichkeit.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zwei kurze Fragen an Herrn Schäfer. Das eine ist, VW ist ja auch auf dem Weg, eine Batterieproduktion aufzubauen in Salzgitter. Wie bewerten Sie das? Das ist ja 40% der Wertschöpfung eines Autos, ist die Batterie. Sind wir da als Standort, Innovationsumfeld genug gut aufgestellt, um auch solche Produktionen in Deutschland zu haben? Und zweiter Punkt. der Anteil der elektrischen Fahrzeuge, die aus China kommen auf dem deutschen Markt, hat sich erheblich erhöht. Wie sollen wir damit umgehen? War ja die Debatte mit Zöllen und Abwehrmöglichkeiten, oder können wir diesen Wettbewerb so bestehen ohne politische Maßnahmen?
Ja, vielen Dank, Herr Westphal. Zunächst mal auf die Batterieproduktion einzugehen. Wir haben in Salzgitter ja unsere Standardzellenproduktion jetzt im Aufbau. Wir glauben daran, dass ein standardisiertes Zellformat, insbesondere mit einer großen Skalierung, herzustellen ist, damit auch nachhaltig auch im After-Sales-Bereich dann auch Zellaustausch möglich ist. Wir haben dort auch erhebliche Forschungs- und technische Entwicklungskapazitäten aufgebaut. Und das, was uns da zurückhält, ist im Wesentlichen das Thema Energiestrompreise und natürlich langfristig die Sicherheit der Rohstoffversorgung. Das sind die einzigen beiden Themen. Aber ansonsten sind wir da auf einem sehr guten Weg. Das Thema Elektrofahrzeuge aus China, ich würde das ganz ehrlich nicht überbewerten. Als die Japaner in den 60er Jahren kamen und die Koreaner in den 80ern, das war auch immer der Untergang des Abendlandes. Dass die Chinesen irgendwann mal nach Europa drängen, war klar. Die müssen aus China heraus. Das mit Zöllen zu belegen, ist der falsche Weg. Wir müssen hier wettbewerbsfähig sein und müssen aber auch, und das gehört auch dazu, die neuen Hersteller, die dann reinkommen, die müssen mit den gleichen Maßstäben gemessen werden wie wir. Und dazu gehören auch alle Regularien und so weiter. Und da gehört dann auch genau hingeschaut, sodass wir auch in diesem regularischen Umfeld, in dem wir uns bewegen, das uns ja verlangsamt wird, die ja genauso hier auch dann treffen müssen, sodass ja, also dann auf Augenmaß treffen und Wettbewerb ist gut, ja, hält uns alle jung und beweglich. Und dem müssen wir uns stellen. Das haben wir uns in der Vergangenheit haben wir das geschafft und das werden wir auch in Zukunft schaffen. Aber dazu gehört auch, und das muss ich nochmal auf das Thema Daten und Durchgängigkeit zu sprechen kommen. Wir als gerade Volkswagen ist ein global agierendes Unternehmen und wir kommen aus einer sehr starken Forschung und Technik gerade in Deutschland und müssen jetzt eben auch das mindestens mal verdreifachen, nämlich in Amerika, das gleiche nochmal in China und in Europa. Und das belastet natürlich das Unternehmen erheblich, sodass die Karten sind dort neu gemischt und dem haben wir uns auch gestellt. Aber jetzt gilt es halt, wettbewerbsfähig sich dagegen zu halten und nicht mit Zöllen da so eine Scheinprotektion reinzuholen. Das bringt niemandem was.
Vielen Dank, Herr Schäfer. Und den letzten Redebeitrag bekommt die CDU in persona, Tilman Kuban.
Ja, vielen herzlichen Dank. Meine letzte Frage geht an Frau Professor Wispert. Sie haben am Wochenende ja ein Interview gegeben, wo Sie einerseits die Werksschließung für notwendig erachtet haben, andererseits die Bundesregierung kritisiert haben für den abrupten Förderstopp. Aber vor allem, und darauf würde ich gerne noch mal den Fokus legen, die Landesregierung auch mitverantwortlich gemacht haben für die Lage bei Volkswagen, weil der Ministerpräsident Weil ja in den wichtigsten Gremien sitzt und eben nicht die richtigen Schlüsse daraus gezogen hat. Vielleicht können Sie das noch mal konkretisieren.
Ja, vielen Dank für die Frage. Und zwar geht es darum, Volkswagen, die Organisationsstruktur ist speziell und Herr Weil sitzt ja im wichtigsten Kontrollgremium, dem Aufsichtsrat. Und deswegen hat mich persönlich die politische Äußerung verwundert, dass eben die Arbeitsplätze gesichert werden müssen, weil ja Managementfehler dazu beigetragen haben, dass die jetzt zur Disposition stehen. Und natürlich ist das Kontrollgremium eine wichtige Aufgabe, da eben auch Managemententscheidungen mitzutragen und eben auch abzusegnen. Zumindest das ist eben da sehr überraschend gewesen. Nichtsdestotrotz, die Arbeitsplätze, die jetzt zur Disposition stehen und die Werksschließungen, die haben ja eben auch, es wurde heute mehrfach angesprochen, sehr viele Gründe in der aktuellen Marktsituation, in der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschlands. Und deswegen ist da jetzt zum Teil da etwas Verwirrung durch die politischen Äußerungen hervorgerufen worden.
Vielen Dank. Dann kam ja zum Schluss doch noch ein Hauch von politischer Stellungnahme in diese doch sehr sachlich und wirtschaftswissenschaftlich fundiert ablaufende Anhörung. Mit dem Abschluss dieser letzten Frage oder mit der Beantwortung der letzten Frage schließe ich die öffentliche Anhörung. Ich bedanke mich natürlich bei allen Beteiligten, insbesondere bei den Sachverständigen, für die immer wieder, es ist auch so eine Erfahrung, die man macht, wenn man an Anhörungen teilnimmt. Man denkt ja, man kann so ein Feld selbst beurteilen, aber wenn man dann sehr unterschiedliche und fachlich fundierte Stellungnahmen bekommt, dann wird man doch immer wieder klüger. Und deswegen bedanke ich mich auch dafür, dass Sie uns die Chance gegeben haben, klüger zu werden. Die meisten von uns werden Sie genutzt haben. Ich danke auch allen, die Interesse hatten an dieser Anhörung, sei es hier in dem Saal oder auch an der medialen Möglichkeit, daran teilzunehmen. Und gleichzeitig verabschiede ich mich jetzt hier von der Öffentlichkeit. Wir werden hier an Ort und Stelle jetzt gleich anschließend unsere Wirtschaftsausschusssitzung haben, die allerdings nicht öffentlich stattfinden. Wir machen jetzt eine kurze Verschnaufpause. Ihnen als Sachverständigen nochmal herzlichen Dank für Ihr Hiersein und für die interessanten und fundierten Beiträge.